Herzlich willkommen zum Sonntag-Podcast Tietiet. Ich bin Susanne.
Und ich bin Ute.
Und heute haben wir ein kleines Jubiläum, Christa. Nämlich wir haben Christa Olearius wieder in unserem Podcast. Und mit Christa haben wir die allererste Folge gemacht. Das ist total witzig. Das stimmt.
Und wann war das?
Das ist über 2 Jahre her.
Krass.
Und wir können ja noch mal erzählen, damals ging es ja darum, unsere Ursprungsidee mit dem Podcast war ja, uns im Club so ein bisschen zu vernetzen. Und da hatten wir gedacht, Christa, du als damals neueres Mitglied, Superintendentin, du wärst unsere gute Startpartnerin. Und das hat ja auch gut geklappt, hat uns inzwischen zu 60 Folgen geführt. Aber jetzt haben wir dich nochmal eingeladen, weil du etwas ganz Besonderes erlebt hast, was wir gerne mal teilen wollen in diesem Podcast. Toll, dass du dir nochmal Zeit genommen hast.
Ja, gerne. Ja.
Ja, du bist, vielleicht stellst du dich trotzdem nochmal kurz einmal vor. Wir können ja nicht erwarten, dass jemand das nach 60 Folgen noch weiß, was dich so ausmacht.
Okay. Christa Olearius, ich sitze jetzt in Leer an der Lutherkirche, da ist sozusagen mein Dienstsitz. Ich bin jetzt seit 2018 leitende Pastorin in dem Kirchenkreis Emden-Leer. Das sind 26 Kirchengemeinden und zahlreiche Einrichtungen zwischen Borkum, Emden und Leer und leite hier den Kirchenkreis. Ich habe 2 Söhne, die sind beide auch gerade in weiter Welt. Der eine ist in Paraguay, der andere in Indien. Und ich selber habe in Indien halt auch leider was sehr Unschönes erleben müssen. Deswegen bin ich jetzt auch hier.
Ja, das ist etwas, worüber wir mit dir gleich sprechen wollen. Eine andere Frage habe ich noch. So als Frau in so einer leitenden Position in der Kirche, das fällt mir jetzt gerade ein, wo wir miteinander sprechen, gibt es da auch was dazu zu erzählen? Also hat das eine gute Akzeptanz oder ist das auch manchmal schwierig?
Ja, also das ist auch ein echt spannendes Thema, weil ja die katholische Kirche kennt hier zum Beispiel gar keine Pfarrerinnen. Und in der evangelischen Kirche gibt es Pastorinnen auch erst so richtig seit den 60er und 70er Jahren. Also die waren vorher nur so Hilfskräfte. Das ist ein ganz anderes spannendes Thema. Und in leitender Funktion haben wir auch eigentlich weniger Frauen, obwohl es mittlerweile mehr Pastorinnen gibt. Aber viele scheuen dann den Sprung in die Leitung. Mhm. Ja, was ich eigentlich gar nicht verstehen kann, weil ich finde, das macht wahnsinnig viel Spaß.
Und werden dir da, kriegst du da irgendwelche Reaktionen, die dich auch manchmal nachdenklich machen?
Bisher eigentlich noch nicht. Also wir sind in unserer Landeskirche, ich glaube, 45 Superintendentinnen und Superintendenten und davon sind wir 11 Frauen. Und wir haben uns so vernetzt, wir treffen uns regelmäßig und das tut einfach gut. Nö, eigentlich habe ich keine schlechten Erfahrungen damit oder negativ.
Ja. Fiel mir gerade so auf, ne, weil das ja immer auch unser Zonta-Thema ist. Aber weswegen wir dich eingeladen haben, war genau das Stichwort, fiel gerade schon Indien. Du hast gerade gesagt, eine schlechte Erfahrung. Erzähl doch mal, was habt ihr da überhaupt geplant und was ist euch passiert?
Genau, mir ist immer irgendwie wichtig gewesen, dass Christsein sich auf die ganze Welt bezieht, dass wir eine ganz große Vereinigung weltweit sind, so wie ja auch die Zontas. Und deswegen wollte ich gerne, dass unser Kirchenkreis eine offizielle Partnerschaft mit einem Kirchenkreis in Indien, in Assam hat. Da gibt es nämlich, also Christen gibt es in Indien seit dem 1. Jahrhundert nach Christus, so ist es belegt. Also da hat es nicht schon seit jeher den Hinduismus gegeben, sondern es gibt auch Christen. Und es gibt eben auch evangelische Christen und eine eigene evangelische Kirche da, die seit 100 Jahren auch selbstständig ist. Und zu denen wollten wir gerne eine offizielle Partnerschaft aufbauen. Also, dass man sich unterstützt, dass man füreinander betet, füreinander da ist, voneinander weiß. Und wir hatten im letzten Jahr einen indischen Freiwilligen bei uns in einer Kita, der hier gearbeitet hat. Und den haben wir besucht und andere Gemeinden haben wir besucht. Zusammen mit der Gosner Mission, das ist ein Missionswerk, das klingt immer so negativ, aber die eben auch enge Verbindungen nach Indien haben.
Mit was für einer Gruppe, wie viele Leute, muss ich mir vorstellen, wart ihr dann auf dem Weg nach Indien?
Genau, ich hatte dann eine kleine Gruppe zusammengestellt. Da war ein ehemaliger Berufsschullehrer dabei, der auch schon ganz viel Austausch immer nach Indien gemacht hat mit Schülern. Dabei war der Direktor der Gosner Mission aus Berlin, ein Erzieher, wo der Rojan, also unser Freiwilliger, halt im Kindergarten war, Dann waren noch zwei aus der Gemeinde da und noch eine weitere Erzieherin, die in einer Schule arbeitet. Wir waren also insgesamt zu siebt und hatten noch einen indischen Begleiter mit. Mukut heißt der, der aus Nordindien kommt, der uns auf der ganzen Fahrt über begleitet hat, der auch sehr gut Deutsch spricht, weil er auch schon mehrere Male in Deutschland war und für die Gosna-Mission dort vor Ort die Kontakte hält und pflegt. Ja, so eine Gruppe waren wir. Und da sind wir halt am 20. Oktober hier losgeflogen in Frankfurt und kamen dann über Neu-Delhi in Assam an. Mhm. Assam kennt man ja vom Tee, ne?
Genau, sehr ausfriesisch, passt gut zu unserem Podcast.
Genau, deswegen hieß unsere Reise stand auch unter dem Motto von Tee zu Tee.
Ach, witzig. Mhm.
Ja, also vom Ostfriesentee zum Assam-Tee, weil der meiste Ostfriesentee kommt da ja aus Assam.
Genau.
Und deswegen hatten wir uns das so als Motto oder als Leitlinie gemacht. Das war irgendwie so eine schöne Verbindung. Und die Christen, die wir da besucht haben, da sind auch viele Vorfahren oder arbeiten auch noch viele auf den Teeplantagen da in Assam. Und die Christen da sind eben auch oft die ganz aus diesem Kastensystem rausfallen und eigentlich zu so einer marginalisierten Bevölkerung da gehören. Und die irgendwie zu stützen und zu unterstützen, das war eigentlich auch unser Anliegen. Mhm. Ja. Und so reisten wir dann also ein und die ersten drei Tage oder die erste Woche war auch wirklich gut. Wir waren in ganz vielen Gemeinden, wir haben den Rohan wieder getroffen, wir hatten Kontakt, wir haben zusammen Tee getrunken, haben uns Teegärten, so heißt das ja, Tea Gardens angeguckt, haben zusammen gegessen, haben Gottesdienste zusammen gefeiert, haben Grußworte gesprochen in einer völlig anderen Welt, wie wir sie kennen, aber irgendwie ganz verbunden. So, und dann kam zu einer Krankenstation, also zu einer Gesundheitsstation, muss ich sagen, gefahren sind. Die haben wir uns angeguckt. Wir waren immer mit zwei Jeeps unterwegs. Die Strecken sind ja auch total schlecht da und so. Und auf dem Rückweg wurden wir schon von einer Straßenkontrolle festgehalten und standen da bestimmt eine Stunde im Straßenrand im Dunkeln. Und da dachte ich schon so, was ist denn jetzt los? Da sind wir irgendwie kontrolliert worden und der Mukut, unser indischer Begleiter, war da und hat versucht, irgendwie uns da schnell wieder rauszulotsen. Und da war uns schon klar, irgendwas stimmt nicht. Und am nächsten Morgen, wir waren in so einem ganz schönen Hotel untergebracht, also das lag so im Grünen und bestand so aus mehreren kleinen Gästehäusern, alles ganz einfach gehalten natürlich. Am nächsten Morgen wollten wir dann losfahren zu einem Schulprojekt, was auch die Gosna-Mission unterstützt. Und da hieß es auf einmal, nee, ihr dürft das Hotel nicht mehr verlassen. Da waren wir natürlich sehr erstaunt, weil überall auf einmal Polizei stand und so. Also.
Und wurde euch klar, woran das liegt oder was da eigentlich passiert war?
Nee, eben zuerst noch nicht. Es hieß dann, gebt bitte eure Pässe ab. Das ist schon mal ein ganz blödes Gefühl, wenn man keinen Pass mehr hat. Und dann hieß es, gebt auch eure Visa ab. Das haben wir dann auch gemacht. Ihr dürft das Hotel nicht mehr verlassen.
Wahnsinn.
Und das war, wir hatten damit überhaupt nicht gerechnet, weil die Gosna-Mission, also wir waren die, von denen wir sozusagen professionell begleitet wurden, auch der Direktor, die machen seit Jahrzehnten Austausch nach Indien, also in andere Teile Indiens auch. Und die haben das noch nie erlebt, dass man da auf einmal festgesetzt worden ist. Das war üblich. Ich bin ja auch schon zweimal in Indien gewesen und habe da Gemeinden besucht. Wir hatten drei Tage vorher in den sozialen Medien von Schweden gelesen, die des Landes verwiesen waren, weil sie missioniert hatten. Und da haben wir noch so gedacht, wir haben uns das dann angeguckt im Netz und dann haben wir noch so gedacht, wie bescheuert sind die denn? Man darf doch nicht hier missionieren, das ist doch ganz klar. Und dann haben wir gelesen, dass die eine Strafe zahlen mussten, Lösegeld und dass die festgesetzt worden sind. Und dann haben wir gedacht, so was Bescheuertes, das ist bestimmt irgendwie so eine strenge Kirche gewesen, so sind wir ja gar nicht. Zack, passierte uns genau das Gleiche,
ja,
was wir da gelesen hatten.
Und der Vorwurf war im Grunde auch, dass ihr missioniert. Ah ja.
Genau. Und das hat mir echt arg zugesetzt. Ich hatte dann auf einmal ganz große Zweifel an meinem Beruf auch, weil das war, war das Letzte, was ich wollte, da irgendwie zu missionieren. Ich wollte die Kontakte irgendwie aufrechterhalten und wollte gucken, dass wir offiziell so eine Partnerschaft machen können. Aber jetzt nicht mich auf den Marktplatz stellen und missionieren. Also,
Wie ist das denn für euch? Welche Kontakte hattet ihr denn? Also ich stelle mir das jetzt ganz furchtbar vor. Pass, Visum, das sind ja alles so Sachen, die braucht man, um wieder auch nach Hause zu kommen, wenn einem das weggenommen wird. Dann hat man ja, glaube ich, schon große Angst vor der Situation oder ist jedenfalls sehr mulmig. Hattet ihr denn die Möglichkeit oder habt ihr Hilfe bekommen in Indien dann?
Ja, also wir haben dann, wir hatten natürlich unsere Handys. Das Schlimme war, dass Mukut ist sein Handy weggenommen worden und die haben alle Kontakte ausgelesen und auch sein Laptop. Er ist dann auch auf die Polizeistation abgeführt worden, wie auch der Pastor, der bei uns war, einer indischen Gemeinde, sodass wir dann nur noch mit uns zusammen im Hotel waren. Wir hatten aber Gott sei Dank unsere Handys und haben dann versucht, bei der deutschen Botschaft in Indien anzurufen. Wir haben bei der evangelischen Kirche in Deutschland angerufen. Ich hatte Kontakt mit meiner Landeskirche. Wir haben versucht, das Auswärtige Amt und Bundestagsabgeordnete über Johann Saathoff in Kontakt zu bringen. Und es war bloß Freitag. Und dann Freitag, Mittag, Nachmittag war in den Behörden natürlich überall nichts mehr los, sodass wir da nur irgendwelche Notdienste erreichten. Und im Grunde genommen war die Aussage, tut das, was euch gesagt wird. Also wir haben wir wussten nicht, was weiter geschieht. Wir wussten nur, die Polizisten, die da waren, die sagten auch nichts weiter. Wir waren da wirklich den ganzen Tag gefangen in diesem Hotel. Gott sei Dank gab es da eben viel Grün drumherum, sodass man so ein bisschen auch rausgehen konnte. Aber das war für uns als Gruppe auch eine große Belastung. Mhm. Und dann hieß es abends auf einmal so, ihr müsst so schnell wie möglich das Land verlassen. Und ich hatte sowieso einen Rückflug für Sonntag, weil ich wegen Reformationstag wieder nach Deutschland kommen wollte. Die anderen wollten aber noch eine Woche bleiben. Dann haben wir ganz schnell versucht, über ein Reisebüro noch Flüge für die anderen zu bekommen. Das haben wir dann auch geschafft. Und dann hieß es ja, ihr müsst Geld zahlen, sonst kommt ihr hier nicht raus.
Also im Grunde das Lösegeld, was ihr vorher in diesem, bei den Schweden schon gelesen hattet.
Ja.
Ah, Wahnsinn.
Mhm. Also es war im Grunde genommen eine Strafgebühr. Ich habe es dann einfach so Lösegeld genannt, weil so fühlte es sich an. Mhm. Aber wir hatten gar kein Bargeld, weil man in Indien immer nur eine bestimmte Summe aus dem Automaten ziehen kann und weil man dann auch eher mit Karte bezahlen muss. Und das digitale Tool der Polizei funktionierte aber nicht. Sodass wir dann zu zweit, der Direktor und ich, zu einem Geldautomaten eskortiert worden sind mit Blaulicht und mit jemandem mit einem Gewehr hinter uns und dann da am Geldautomaten, der ungefähr 15 Kilometer entfernt war, mit all unseren Kreditkarten, die wir mit hatten, immer so Häufchen von Geld abgehoben haben. Ach. Also wir mussten, das war sehr skurril. Man kam sich, und dann standen die halt hinter uns in diesem Raum. Und wir waren dabei, eifrig dabei, irgendwie Geld rauszuziehen. Das wurde halt immer mehr. Man kam sich vor wie bei Monopoly, weil man so einen großen Papierstapel hatte. Und dann sind wir mit Blaulicht und bewaffnet da wieder zurück ins Hotel gebracht worden.
Wie viele Tage war das inzwischen, dass ihr festgesetzt wart? Also wie lange musstet ihr diese Situation aushalten?
Also es waren im Grunde genommen 24 Stunden. Also wir sind morgens früh um 8, als wir losfahren wollten, festgesetzt worden und sind am nächsten Vormittag zum zum Flughafen eskortiert worden. Mhm. Auch mit Polizei im halsbrecherischen Tempo und dann über diese indischen Straßen, wo Kühe rumstehen, wo voller Verkehr ist. Also es war eine Wahnsinnsfahrt. 3 Stunden waren wir, glaube ich, unterwegs. Uns ist unterwegs noch der Reifen geplatzt von unserem Wagen. Und da wurde die Polizei schon ganz nervös, die vor uns fuhr, weil wir halt nicht nachkamen. Man hatte also wahnsinnige Angst, dass wir irgendwie entkommen. Mhm. Dabei war das Quatsch. Die hatten ja noch immer unseren Ausweis.
Und die haben euch dann auch wirklich zum Flughafen gebracht und rein eskortiert, damit ihr auf jeden Fall abreist? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Genau so muss man sich das vorstellen. Also dann waren wir in Assam. Assam ist ja so wie Ostfriesland. Das liegt nicht nur wegen des Tees, sondern das liegt auch so ein bisschen weit ab von allem. Und man braucht immer 2 Stunden, um irgendwo hinzukommen. Und da ist das eben auch so. Man hat uns dann zum Flughafen in Assam gebracht. Und weil ich einen anderen Flug hatte als die anderen, hatte ich meinen persönlichen Polizisten, der mich dann nach Delhi begleitet hat im Flugzeug. Ich bin also über diesen Flughafen immer mit Polizeibegleitung gegangen. Das hatte den Vorteil, dass ich überall ganz schnell durchkam. Aber bis zu meinem Sitz im Flugzeug hat er mich begleitet und hat sich dann woanders hingesetzt. Aber ich musste ihm vorher meine Handynummer geben. Er ist dann mit mir nach Delhi geflogen. Delhi ist der internationale Airport, wo man dann eben nach Deutschland flog. Und ich war die ganze Zeit so naiv, dass ich dachte, ich kriege dann in Delhi von ihm meinen Pass ausgehändigt und war nämlich eigentlich mit meinem Sohn verabredet, der ja gerade in Indien ist. Und der war extra nach Delhi gekommen, weil wir da den Abend zusammen verbringen wollten. Und dann wäre ich am nächsten Morgen weiter nach Deutschland geflogen und er wollte nach Nepal fliegen. Mhm. Ja, und jetzt kriegte ich aber meinen Pass nicht wieder und kam auch aus dem Flughafen nicht raus. Ich wurde dann in so einen Abschieberaum gebracht, ohne Fenster, mit so einem hellen Licht und saß dann da. Da habe ich mich erst geweigert reinzugehen, weil da ein Mann drin saß. Dann habe ich gesagt, ich gehe da als Frau nicht alleine rein und habe mich da vorgesetzt. Und die anderen waren ja auch noch nicht da, die kamen alle 2-3 Stunden später. Und irgendwann stellte sich vor mir aber so ein Polizist auf und sagte so, ich müsste da jetzt reingehen. Und der wurde so aggressiv, dass ich gesagt habe, okay, dann gehe ich da jetzt rein. Und dann saß ich da.
Das war, ich habe darüber gelesen, ne? Das war eine sehr befremdliche Situation, mit so einem fremden Mann in diesem Raum zu sitzen. Ne? Diese, eure Geschichte, müssen wir vielleicht nochmal erzählen, ging hier natürlich durch die Presse und wurde auch sehr weitreichend diskutiert.
Ja, genau. Und mein einziger Trost war dann, ich hatte eine Teepflanze von einem der Pastoren geschenkt gekriegt, die ich sozusagen mit nach Ostfriesland nehmen durfte. Und die habe ich mir dann schön dahingestellt in diesen Raum. Also man muss sich das so vorstellen wie so ein Wartezimmer beim Arzt. Ne? So Stühle und eine Liege gab es, wo man sich hätte hinlegen können. Aber sonst war da nichts. Ne? Und die Tür wurde dann immer zugemacht. Ich meine, der Mann hat nichts getan, der da war. Der ging dann auch irgendwann. Aber es war schon ein komisches Gefühl.
Und wann bist du dann planmäßig zurückgeflogen von Delhi nach Deutschland?
Ja, dann kam, also erstmal war noch schön, dann kamen die anderen ungefähr 3 Stunden später und die flogen aber dann nach einer halben Stunde direkt weiter, sodass ich dann alleine noch, weil mein Flug ging erst am Sonntagnachmittag, also ich saß da die ganze Nacht über und den Vormittag über dann noch drin.
In diesem Raum. Du hast ganz alleine sozusagen die Nacht in diesem Raum verbracht.
Ja, es war dann noch, einer aus der Gruppe fuhr am nächsten Morgen um 5:30, der war also auch die Nacht über da. Die anderen hatten aber einen anderen Flug, so dass wir da also zu zweit und dann kam noch jemand dazu, also zu dritt saßen. Und ich habe mich dann auf den Fußboden gelegt, auf meine Tücher, die ich da mit hatte und habe versucht zu schlafen, weil wir hatten da ja nur Stühle und die Liege war von einem der anderen besetzt. Und selbst wenn ich zur Toilette gehen wollte oder Zähne putzen, es kam immer eine Polizistin hinter mir her.
Ja, Wahnsinn, eine Erfahrung, die wir überhaupt nicht kennen und es ist uns irgendwie völlig fremd, so eine Situation.
Aber so geht es ja, ich habe nochmal gesagt, ja, so geht es vielen Menschen, die einfach abgeschoben werden, die vielleicht auch gar nicht wissen, warum sie weg müssen. Und dass man auf einmal so rechtlos ist und keinen Pass hat, das war schon eine krasse Erfahrung, die ja Hunderttausende von Menschen täglich wahrscheinlich machen müssen.
Ja, wann hast du denn deinen Pass jetzt wieder bekommen? Erst in Deutschland?
Nee, ich bin dann am nächsten Tag, als dann so um 2:30 kamen die dann rein und dann wurde ich auch wieder von 2 Polizisten durch die Sicherheitskontrollen geführt. Der eine fragte mich dann auch ganz zweifelnd an, are you Christian? Also der meinte, bist du Christ? Da meinte ich, ja, das wäre in Deutschland, also wären viele in Deutschland. Und er meinte, er würde das auch gar nicht verstehen, wieso ich hier jetzt abgeschoben werden würde. Und meinen Pass habe ich dann am Gate wiederbekommen. Also ich bin wirklich bis zum vorne zum Gate, bis es da in die Gangway ging, begleitet worden. Da habe ich dann meinen Pass gekriegt. Und das war ein tolles Gefühl, Mann, oh Mann.
Ja, oh, unglaublich. Und wenn wir jetzt mal gucken, es ist ja inzwischen 3 Monate her, wie wirkt dieses Erlebnis, wie wirkt das nach? Ich glaube, da gab es auch noch Mukut, euer Begleiter, war, glaube ich, noch länger in Haft, wenn ich das richtig verstanden habe. Ne, das kannst du vielleicht auch noch mal erzählen.
Ja, das war eigentlich das, was mich am meisten belastet hat, weil wir sind ja dann aus dem Land gekommen. Aber Mukut und auch der Pastor, Pastor Barnabas, die sind tatsächlich 4 Wochen in Haft gekommen. Ich war auch so naiv zu denken, dass Mukut wieder zurück nach Nordindien fliegen kann sofort. Das ging aber nicht. Die sind beide festgesetzt worden. Also der Pastor kam auch aus Assam. Und das war schon echt ein richtig mieses Gefühl zu wissen, die sitzen da noch. Die sind aber dann zu Beginn der Adventszeit gegen eine Kaution freigekommen. Und wir haben jetzt ungefähr alle 2 Wochen mit Mukut gezoomt, eine Videokonferenz gemacht und wir auch als Gruppe, um uns irgendwie auszutauschen, was da passiert ist, um beieinander zu bleiben. Und denen geht es eigentlich gerade wieder richtig gut, aber die wissen nicht, was das für Folgen haben wird. Also der Vorwurf ist bei denen auch Massenevangelisation. Das ist einfach so absurd aus unserer Sicht, weil es gibt bestehende Gemeinden da und das ist noch nicht ganz ausgestanden, was da noch geschehen wird.
Und wie wirkt sich das auf die Gosner-Mission oder eure Pläne aus, da diese Partnerschaft aufzubauen? Müsst ihr das jetzt aufgeben oder gibt es da Chancen, das dennoch zu machen?
Also wir versuchen das trotzdem zu machen und gucken einfach, was möglich ist. Ich habe nur im Moment Sorge, wie wir das nächste Mal wieder einreisen. Ich weiß von einer anderen Gruppe, die jetzt auch nach Indien reisen wollten, die haben auch eine kirchliche Gruppe, die haben auch alle kein Visum bekommen. Also das Problem ist gerade, dass in Indien wohl ein sehr streng hinduistischer Kurs gefahren wird. Also ein Inder hat Hindu zu sein, obwohl es, wie gesagt, das Christentum schon sehr lange gibt. Und mich hat einfach neulich erstaunt, dass Annalena Baerbock, unsere Außenministerin, nochmal betont hat, dass Indien so ein demokratisches Land ist, was ja dann auch Religionsfreiheit bedeutet. Aber das erleben wir eigentlich, haben wir nicht erlebt. Das ist irgendwie so das Bittere.
Und scheint ja jetzt auch gerade sehr vorangetrieben zu werden. Also es ist ja vorher nicht so gewesen, sonst gäbe es ja auch nicht die Gosner-Mission und wäre auch nicht so aktiv. Das heißt, das scheint jetzt ein sehr aktuelles Problem zu sein.
Ja. Und es sind auch alle möglichen, also jetzt ist auch das Auswärtige Amt und so, die sind alle involviert. Klar, es ist keiner richtig zu Schaden gekommen, deswegen, aber trotzdem verfolgen wir das noch weiter und gucken, wie es weitergehen kann.
Was nimmst du so für dich mit? Du hast ja vorhin auch schon den Bogen so gespannt dazu, dass das vielen Menschen auf der Welt täglich so geht. Was ist so deine Erkenntnis oder das Gefühl, mit dem du auf dieses Erlebnis guckst?
Ja. Also erstmal hat es mir sehr, sehr leid getan für unsere indischen Partner, dass die eben jetzt diese 4 Wochen Haft wegen uns letztendlich ja auch hatten. Das war erstmal eine ganz große Belastung. Und grundsätzlich nehme ich aber mit die Dankbarkeit, dass wir in einem demokratischen Land leben und dass sowas wie Religionsfreiheit oder Meinungsfreiheit was ganz, ganz Wichtiges ist. Und dieses Entwürdigende, dass man auf einmal eine unerwünschte Person ist aufgrund seiner Haltung, das hat mir doch stark zu denken gegeben. Also wir bleiben auf jeden Fall da dran, weil wir da die Freunde, die wir da gewonnen haben, auch stärken und unterstützen wollen weiterhin.
Ja, meine Güte, was für eine Geschichte, Christa. Und ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort, ne? Dankbarkeit für Religions- und Meinungsfreiheit. Das machen wir uns, glaube ich, im Alltag gar nicht so klar, was wir da eigentlich für einen Luxus genießen. Ja. Vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast.
Ja, gerne.
Ich glaube, Folge 120 ist wieder deine, Christa, würde ich sagen. Vielen Dank und dir einen schönen Tag und wir freuen uns, wenn wir dich wiedersehen.
Ja. Bis bald.
Tschüss. Bis bald. Tschüss.
Tschüss, liebe Christa.